ARD.
Hallo, ich bin Benjamin Kirsch und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Massive Raketenangriffe auf den Norden Israels. Die Hisbollah reagiert auf die gezielte Tötung eines ranghohen Mitglieds. Außerdem, die Polizei hat mit einem Großaufgebot zwei Hörsäle geräumt, die von pro-palästinensischen Demonstranten besetzt waren. Und Verteidigungsminister Pistorius hat sein neues Wehrpflichtmodell vorgestellt. Das sind unsere Themen heute am Mittwoch, den 12. Juni um 16.30 Uhr. Mit massiven Raketenangriffen auf den Norden Israels hat die Hisbollah auf die gezielte Tötung eines ranghohen Kommandeurs der libanesischen Schiitenmiliz reagiert. Das israelische Militär hat angegeben, dass rund 160 Geschosse aus dem Libanon abgefeuert wurden. Die Vergeltungsangriffe reichen ungewöhnlich tief in das Land, nach Medienberichten bis Tiberias am See Genezareth. Laut libanesischen Sicherheitskreisen sind Kommandeur Talib Abdallah und drei weitere Hisbollah-Mitglieder letzte Nacht bei einem israelischen Angriff getötet worden. Abdallah ist eines der ranghöchsten Todesopfer in den Reihen der Miliz seit der Tötung von Kommandeur Wissam al-Tawil im Januar. Der Vorfall hat sich in Juwaya im Libanon ereignet, etwa 30 Kilometer von der israelischen Grenze entfernt. Von der israelischen Armee gibt es keine Bestätigung. Mit der Tötung Abdallahs könnte sich der Konflikt zwischen der Hisbollah und Israels Armee ausweiten. Die Lage im Südlibanon geht in Richtung Eskalation, heißt es aus libanesischen Sicherheitskreisen, auch weil Israel zunehmend Ziele im Landesinneren angreife. Eine Untersuchungskommission des UN-Menschenrechtsrats hat Israel und mehreren Palästinenserorganisationen Kriegsverbrechen vorgeworfen. Demnach hat Israel mit Ausrottung, Mord, geschlechtsspezifischer Verfolgung palästinensischer Männer und Jungen, Zwangsumsiedlung und Folter Verbrechen gegen die Menschlichkeit verübt, heißt es in dem heute veröffentlichten Bericht. Zudem hätten der bewaffnete Arm der Hamas und sechs weitere Palästinenserorganisationen Kriegsverbrechen begangen. Die Botschafterin Israels beim UN-Menschenrechtsrat in Genf, Shadar, hat der Kommission anti-israelische Parteilichkeit vorgeworfen. Die Hamas und der Islamische Dschihad hatten gestern mitgeteilt, dass sie mehrere Änderungswünsche an dem von den USA vorangetriebenen Waffenruheplan an die Unterhändler übermittelt haben. US-Außenminister Blinken hat jetzt den neuen Forderungen zumindest keine komplette Absage erteilt. Einige der Änderungen seien machbar, andere hingegen nicht, hat Blinken heute in Katar gesagt. Die Unterhändler würden weiter versuchen, das Abkommen unter Dach und Fach zu bringen. Blinken ist nicht näher darauf eingegangen, welche Forderungen die Hamas konkret gestellt hat und welche er für umsetzbar hält. Der US-Außenminister versucht während seiner aktuellen Reise durch die Region einen Durchbruch bei den Verhandlungen zu erzielen. Die Polizei hat mit einem Großaufgebot zwei besetzte Hörsäle der Uni Bonn geräumt. Dort hatten sich am Vormittag mehrere Personen verbarrikadiert, um gegen den Israel-Palästina-Konflikt zu protestieren. Sebastian Tittelbach.
Am Fenster zündeten sie Rauchbomben und forderten Gespräche mit der Hochschulleitung. Außerdem verlangen sie, dass die Uni Bonn ihre Kooperationen mit israelischen Universitäten einstellt. Vor dem Gebäude haben sich Unterstützer zu einer friedlichen Demonstration versammelt. Die Polizei ist mit rund 30 Mannschaftswagen vor Ort. Das Gebäude ist abgeriegelt. Einen Aufruf der Polizei, die Hörsäle friedlich zu verlassen, ignorierten die Aktivisten. Kurz danach wurde das Gebäude durch Einsatzkräfte gestürmt. Die Uni Bonn ist seit Wochen Schauplatz für pro-palästinensische Aktionen. Im Mai fand ein Protestcamp auf der Bonner Hofgartenwiese statt. Demonstrierende blockierten den Eingang zur Universität. Außerdem kam es damals zu körperlichen Auseinandersetzungen während einer Lehrveranstaltung.
Kommen wir zur Lage in der Ukraine. Die ukrainische Luftwaffe hat letzte Nacht einen schweren russischen Luftangriff auf die Hauptstadt Kiew abgewehrt. Demnach hat die russische Armee Marschflugkörper, Raketen und Drohnen eingesetzt. Der Luftalarm hat insgesamt etwa 2 Stunden gedauert. Laut Militärverwaltung des Gebietes Kiew sind durch herabstürzende Raketenteile außerhalb der Stadt mehrere Brände entstanden. Dabei ist ein Industriegebäude in Flammen aufgegangen, mehrere andere Gebäude wurden beschädigt. Ein Mensch sei verletzt worden. Der Luftwaffe zufolge wurden auf Kiew 4 Marschflugkörper und eine Hyperschallrakete vom Typ Kinschal abgefeuert. Alle seien abgeschossen worden, so Luftwaffenkommandeur Oleschuk. Auch alle 24 über der Ukraine eingesetzten russischen Kampfdrohnen konnten wohl zerstört werden. Eine ballistische Rakete vom Typ Iskander-M, die im Süden des Landes eingeschlagen ist, konnte den Angaben nach nicht abgefangen werden. NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat heute einen schwierigen Besuch bei Viktor Orbán in Budapest absolviert. Der ungarische Regierungschef ist gegen Militärhilfen für die Ukraine und hat diese bisher bei jeder Gelegenheit blockiert. Nun hat sich Stoltenberg mit ihm darauf geeinigt, dass die Blockade ein Ende haben soll. Im Gegenzug nimmt sich Ungarn bei allen Aktivitäten rund um den Ukraine-Krieg raus. Man werde sich weder finanziell noch personell an den Plänen beteiligen. Silke Hane berichtet.
Ungarn und die NATO arrangieren sich mit ihren unterschiedlichen Ansichten zum Krieg in der Ukraine. Den gemeinsamen Auftritt in Budapest nutzten sowohl Ministerpräsident Viktor Orbán als auch NATO-Chef Jens Stoltenberg, um ihre Standpunkte noch einmal klarzumachen. Ungarns Position unterscheidet sich von der der meisten NATO-Mitglieder. Auf die Frage, wie man auf dem kürzesten Weg aus dieser Kriegssituation zum Frieden kommen kann, geben Ungarn und andere unterschiedliche Antworten. Die ungarische Regierung pflegt gute Beziehungen zu Russland. Orbán ist der Ansicht, dass der Krieg am schnellsten beendet werden kann, indem man der Ukraine weder mit Waffen noch mit Geld hilft, sich gegen den russischen Angriff zu wehren. Jens Stoltenberg hingegen machte klar, dass er die Hilfen der NATO als essentiell ansieht, um Schlimmeres zu verhindern. Wir tun all das nicht, um einen Konflikt zu provozieren, sondern um ihn zu verhindern. NATOs Kernaufgabe ist es nicht, Krieg zu führen, sondern Krieg zu verhindern. Statt sich weiter zu streiten, haben Stoltenberg und Orbán die Differenzen nun in eine Abmachung verwandelt. Beim NATO-Gipfel im Juli will Stoltenberg neue finanzielle Ukraine-Hilfen auf den Weg bringen. Außerdem soll nach seinem Willen künftig die NATO die Waffenlieferungen und die Ausbildung für die ukrainische Armee koordinieren. Bisher machen das die USA. Beide Vorhaben sind noch nicht in trockenen Tüchern. Um wenigstens eine Blockade der Beschlüsse durch Ungarn zu verhindern, haben Stoltenberg und Orbán einen Deal geschlossen. Kein ungarisches Personal wird an diesen Aktivitäten teilnehmen und kein ungarisches Geld wird sie unterstützen. Gleichzeitig hat der Premierminister mir versichert, dass Ungarn sich den Bemühungen nicht entgegenstellen wird. Damit ermöglichen wir es, allen anderen Verbündeten voranzukommen. Zwar sind NATO-Mitglieder ohnehin nicht verpflichtet, an Aktivitäten des Bündnisses teilzunehmen, solange es nicht etwa um den Bündnisfall geht, also ein NATO-Mitglied angegriffen wird. Dennoch hatte Orbán in den letzten Jahren immer wieder versucht, Hilfen jeglicher Art zu blockieren, wie auch auf europäischer Ebene. Im vergangenen Wahlkampf stilisierte Orbán sich zum Friedensbringer. Seine Wahlkampagne beruhte auf der Behauptung, nur er und seine Partei Fidesz könnten verhindern, dass Ungarn in einen dritten Weltkrieg hineingezogen würde. Auf dieses Versprechen nahm er heute noch einmal Bezug, eine Nachricht ans heimische Publikum. In Orthodox. Ich kann garantieren, und das habe ich bei den Wahlen am Sonntag zugesagt, dass ich, wenn uns diese Entscheidungen vorgelegt werden, Entscheidungen vertreten werde, die dem Standpunkt Ungarns entsprechen, und ich werde versuchen, sie durchzusetzen. Vorerst sind die Differenzen also beigelegt. Auf die Frage, wie Stoltenberg künftig die Einheit der NATO bewahren wolle, angesichts solcher Mitglieder wie Ungarn, zeigte der NATO-Chef sich zweckoptimistisch. Nun ja, in der NATO gibt es 32 Verbündete und manchmal gibt es Meinungsunterschiede. Aber wir haben ja immer wieder bewiesen, dass wir die überwinden und einen gemeinsamen Weg nach vorne finden können. Das könnte schon bald wieder nötig werden. Viktor Orbán hat schon angekündigt, bei der Wahl eines Nachfolgers von Jens Stoltenberg im Herbst den Niederländer Mark Rutte nicht zu unterstützen. Der ist der Wunschkandidat der meisten anderen NATO-Staaten.
Verteidigungsminister Pistorius will für ein neues Wehrpflichtmodell die Erfassung von Wehrfähigen wieder aufbauen. Er plant, junge Männer zu verpflichten, in einem Fragebogen Auskunft über ihre Bereitschaft und Fähigkeit zum Dienst zu geben und sich bei Auswahl einer Musterung zu stellen. Vorgesehen ist dafür auch, zusätzliche Kapazitäten für Musterungen zu schaffen. Der Vorschlag ist damit ein erster Schritt hin zur möglichen Wiedereinführung einer neuen Wehrpflicht. Heute hat Pistorius seine Pläne zum neuen Wehrdienst auf einer Pressekonferenz vorgestellt. Andreas Reuter mit Einzelheiten.
Boris Pistorius sprach von einem Modell neuer Wehrdienst und stellte gleich mal eines klar.
Wir wollen nicht zurück, und das war nie Gegenstand der Überlegungen, zu der alten Wehrpflicht, mehrere hunderttausend Männer jedes Jahr zu mustern und dann einzuziehen. Das war nie der Plan, weil es schlicht nicht mehr den Gegebenheiten entspricht, die wir heute haben.
Denn so viele Kasernen und Ausbilder gibt es gar nicht mehr und auch nicht die Möglichkeit, einen ganzen Jahrgang von 18-Jährigen zu mustern. Das sind pro Jahr rund 400.000 Männer. Ja, eine neue Verpflichtung soll es für sie geben, so stellt sich das der Verteidigungsminister vor. Aber erstmal nur, dass sie alle online einen Fragebogen ausfüllen müssen. Mit Fragen zu ihren Fähigkeiten und Interessen und ob sie sich im Prinzip vorstellen können, überhaupt zur Bundeswehr zu gehen.
Wir gehen davon aus, dass von diesen 400.000 rund ein Viertel bei den Männern jetzt ankreuzen werden, dass sie Interesse haben. Und dann sind wir genau an dem Punkt, an dem das Kind dann seinen Namen kriegt. Wir sehen dann damit einen Auswahlwehrdienst vor. Es sollen diejenigen für den Wehrdienst ausgewählt werden, die am fittesten, am geeignetsten und am motiviertesten sind.
Nur vielversprechende Kandidaten sollen dann zu einer Musterung eingeladen werden. Und wer schon im Fragebogen angekreuzt hat, dass er sich einen Dienst bei der Truppe vorstellen kann, der werde sich dieser Musterung dann schon nicht entziehen, erwartet Pistorius. Zu wenig verbindlich findet das Florian Hahn, Wehrexperte von der Union. Pistorius habe mal einen Pflichtdienst angekündigt. Nun bleibe nur ein verbesserter Freiwilligendienst übrig. Er bewertet den Pistorius-Plan so.
Zu wenig und zu wenig ambitioniert. Ich glaube, der Minister weiß das, aber Bundeskanzler und Ampel lassen ihn sozusagen nicht die Dinge tun, die er eigentlich tun muss, damit Deutschland tatsächlich verteidigungsfähig wird.
Auch Koalitionspartner FDP hätte da vermutlich nicht so leicht mitgemacht. Ihr Wehrexperte Alexander Müller sagte heute,
wenn es an eine Wehrpflicht-Light geht, dass man Menschen nach irgendwelchen Kriterien auswählt und verpflichtet, einen Wehrdienst zu machen, wird es mit den Freien Demokraten schwierig.
Genau das aber kritisiert Rüdiger Lukassen von der AfD.
Ohne eine Verpflichtung geht es nicht. Und das muss klar ausgesprochen werden. Und das kann Herr Pistorius nicht aussprechen, weil er bei seiner eigenen Partei und Fraktion dort auf Widerstand stößt.
Ob er nun eine echte Dienstverpflichtung gewollt hätte oder nicht, Boris Pistorius selbst gab sich heute zuversichtlich. Mit seinem jetzigen Konzept werde man die fehlenden Soldaten schon finden.
Ich komme immer wieder zurück auf die Kapazitäten, über die wir reden. 5.000 und in den Folgejahren langsam aufwachsend. Wir gehen davon aus, dass wir sie mühelos in den ersten Jahren allemal durch freiwillig Interessierte werden füllen können.
Und das war Krieg und Terror. Das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast. Also gerne abonnieren. Zum Beispiel in der ARD Audiothek.